Ein Glück, dass es schon dunkel ist, dann können Sie nicht die dunklen Wolken sehen, die über so einem September aufbrausen, liturgisch und natürlich weltpolitisch. Aber ich will Sie jetzt nicht damit behelligen, dass im November die Natur abstirbt, deswegen ist es der Totenmonat und die Kriege und die Inflation und die Seuchen und Sie wissen das alles. Sie kennen diese permanente, pessimistische Nachrichtenlage. Es gibt keine guten Nachrichten, only bad news are good news. Und ich frage mich manchmal, ob das im Christentum genauso ist. Als ich gestern früh auf meinem Kissen saß, in unserer halben Stunde Kontemplation am frühen Morgen, und ich mich irgendwie damit beschäftigte, wie kann ich denn die Endzeit erklären, euch, meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, da kam mir ein Kinderspiel in den Sinn. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Kennt ihr das? Laut Wikipedia wird das in der ganzen Welt gespielt. Also man grenzt ein Spielfeld ein, einer oder eine ist der schwarze Mann und dann geht voraus erstmal so ein kleiner Dialog. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, dann reißen wir aus. Vielleicht erinnern Sie sich, dass Sie sowas auch mal gespielt haben. Und dann beginnt ein großes Kreischen und man rennt von einer Seite zur anderen. Der schwarze Mann versucht, so viele Kinder wie möglich abzuklatschen. Und dann werden das immer weniger, die auf der anderen Seite stehen, wenn man dann wieder und wieder die Seite wechselt. Und am Ende bleibt ein Kind übrig, das noch nicht abgeklatscht wurde, und das ist der Gewinner. Man vermutet, dass dieses Spiel aus der Pestzeit kommt. Der schwarze Mann ist der, der schwarz ist von Pestbeulen und der andere ansteckt. Kinder machen da eine ganze Menge von Emotionen durch in so einem Spiel. Natürlich am Anfang ist immer große Begeisterung und dann kriegt man auch so ein bisschen mit der Angst zu tun. Dann wird es ein bisschen beklemmend und eng und ab und zu gibt es dann halt jemanden, der am Ende triumphierend dasteht, weil er gewonnen hat. Dann werden die Rollen getauscht. Das kommt alles irgendwie vor beim Tag des Herrn. Kennen Sie vielleicht, wenn Sie sich für klassische Musik interessieren, aus den Requiem-Vertonungen von Mozart, Verdi und wie sie alle heißen, Dies Irae, Dies Illa. Und Sie haben es auch gehört in der ersten Lesung aus dem Buch Maleachi, dem letzten der kleinen Propheten im Alten Testament. Der Tag des Herrn. Was man damit verbindet, hat sich im Laufe der Bibel des Alten Testamentes grundlegend geändert. Und wissen Sie, in einem Buch wie dem großen Jesaja finden Sie das alles. Der Tag des Herrn ist nicht nur eine Geschichte, sondern das sind mindestens vier, die Sie relativ leicht nachvollziehen können an der Geschichte des Volkes Israel. Am Anfang, als das Volk souverän war, einen eigenen König hatte, war der Tag des Herrn der Tag, an dem Gott die Königswürde in Israel übernimmt. Der Gottkönig, ein Tag der Freude. Als zuerst das Nordreich Israel, dann das Südreich Juda von den Feinden vernichtet wurde, war der Tag des Herrn Gegenwart, Realität. Jetzt, heute ist die Vernichtung. Als man im Exil saß, war der Tag des Herrn der Tag der Abrechnung mit den Schurken, mit den Unterdrückern, also Zorngericht, Rachegericht und Schadenfreude, dass es die Bösen erwischt. Nach dem Exil ist der Tag des Herrn dann plötzlich etwas, was in ganz weiter Ferne am Ende der Zeiten liegt, so eine Art Gericht, bevor man die großen Türen zumacht. All das steckt drin im Tag des Herrn. Und Sie müssten schon wirklich sehr gute Exegeten, Bibelkundler sein, um zu wissen, welches Tag des Herrn Wort zu welcher Phase gehört und was eigentlich dahinter steht. Wenn Jesus sich dann hinstellt auf den Tempelberg in Jerusalem und diese Geschichten vom Ende der Zeiten und vom Untergang erzählt, schwingt all das mit. Die Hoffnung auf die Wiedererrichtung der Gottkönigsherrschaft. Die Hoffnung auf Bestrafung der Feinde, das sind natürlich die Römer. Und so weiter und so fort. Wir lesen heute darin eine Prophetie. Eine Prophetie auf das Jahr 70 nach Christus, als die römischen Truppen unter Titus Jerusalem eingenommen, schwere Gräueltaten verübt und am Ende auch den Tempel betreten haben. Titus soll ins Allerheiligste marschiert sein und sich sehr gewundert haben, dass es leer war. Das Allerheiligste des Tempels von Jerusalem ist eine leere Kammer. Davor warnt Jesus. Vor dem Untergang des Tempels, alle Schmucksteine, aller reicher Schmuck, alles kommt weg. Davor gibt es natürlich Kriege, Bürgerkriege. In einer Belagerung kommt es zu Seuchen, zu Hungersnöten, zu allem, was sie sich vorstellen und hoffentlich auch nicht vorstellen können. Wenige Jahre davor war die erste schlimme Verfolgung unter Nero. Da wurden viele hundert Christen umgebracht. Vielleicht erinnern Sie sich an den Film oder das Buch Quo Vadis. Geschichte, alles vorbei. Und trotzdem ist man doch manchmal so ein kleines bisschen, ja, betroffen davon. Das müssen Sie aber gar nicht sein. Wissen Sie, der Tag des Herrn beginnt für Christen der letzte Tag mit, Preisfrage, wann beginnt für Christen der Tag des Herrn? Apostelgeschichte 2,17, mit Pfingsten. Petrus erklärt in seiner Pfingstpredigt, dass heute der Tag des Herrn ist, weil heute die Ausgießung des Geistes über alle Völker passiert, das Sprachwunder an Pfingsten, das beim alten Propheten Joel vorausgesehen war. Das Ende der Zeiten beginnt vermutlich im Jahr 30 nach Christus. Seitdem leben wir, liebe Schwestern und Brüder, in der Endzeit. Es gab permanent irgendwelche geschichtlichen Ereignisse, wo die Leute dachten, jetzt ist Schluss. Nicht nur bei Jahrtausendwenden, beim Ende des Maya-Kalenders, bei verschiedenen großen Kriegskatastrophen, Epidemien, ob das jetzt der Dreißigjährige Krieg war oder Napoleon oder der Zweite oder der Kalte oder was weiß ich was. In regelmäßigen Abständen erscheinen Bücher mit gesammelten Prophetien, dass jetzt heute ganz bestimmt Schluss ist. Und dann blättern sie in der Bibel ganz nach hinten die Frage, was ist die Endzeit, und finden die geheime Offenbarung des Johannes. Und wenn sie den allerersten Satz lesen würden, würden sie wieder stutzig werden, weil Johannes der Seher schreibt da: Ich erzähle euch das, was bald geschehen muss. Der schreibt das vielleicht im Jahr 80 oder 90 nach Christus, was bald geschehen muss. Also damit meint er bestimmt nicht 2022 oder 2023. Christen leben immer schon in einer Endzeit. Und was heißt das jetzt? Ich musste ehrlich gesagt schmunzeln, als ich die zweite Lesung gesehen habe, weil wenn das Ende kommt, dann muss ich ja Lebensmittelvorräte anlegen und Trinkwasser horten und meinen Ofen neu ausstatten. Und das Einzige, was Paulus beschäftigt im 2. Thessalonicher Brief, ist der Hinweis drauf: Ihr Endzeitpropheten, geht doch bitteschön einfach eurer Berufstätigkeit nach. Es ist schön, dass ihr vom Ende der Zeit predigt, aber geht doch bitte morgens in die Arbeit, steht auf, tragt euch in der Stechuhr ein, macht euren Job. Und warum ist das so? Weil mit dem Pfingsttag der Heilige Geist über euch ausgegossen worden ist. Weil ihr damit zu einem Tempel des Heiligen Geistes werdet. Weil damit Christus anfängt, in euch zu leben. Weil ihr damit teilhabt an der nächsten Welt, die jetzt schon in euch beginnt. Weil ihr jetzt schon ganz und gar zu Christus gehört. Ihr könnt durch die Bibel blättern und stellt fest: Die, die zu Christus gehören, die an Jesus glauben, denen wird nichts passieren. Oder wie es im Evangelium heute aus seinem Mund hieß, wie Luther es übersetzt hat, es wird euch kein Haar gekrümmt werden. Also eure körperliche Unversehrtheit ist so groß, dass euch gar nichts passiert. Wie die drei Jünglinge im Feuerofen, die nicht mal einen Geruch von Feuer an sich tragen, bei unglaublicher Hitze. Das Ende der Zeiten ist für Christen keine Bedrohung, sondern eine Freude. Weil damit diese Gottesherrschaft anfängt, weil damit die zweite neue Schöpfung kommt. Wenn ihr im 2. Petrusbrief Kapitel 3 lest, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen, weil die ersten auch vergehen müssen, dann erkennt ihr, dass diese Bilder von Feuer Bilder sind, weil nämlich auch der Himmel im Feuer vergehen wird. Und mit Verlaub, der Himmel ist eine geistige Wirklichkeit, die kann gar nicht verbrennen. Also diese Bilder sind einfach Bilder. Es geht nicht um eine große Kernfusion, eine Kernschmelze, ein, was weiß ich, Tsunami oder eine Supernova. Es geht um eine geistliche Wirklichkeit der Erneuerung von allem in Gott und die zu ihm gehören. Denen wird nichts passieren, denn sie sind ja schon Tempel des Heiligen Geistes, sie sind ja schon Christus ähnlich. Und das wünsche ich euch, dass ihr jeden Morgen, wenn ihr aufwacht und eurer Arbeit nachgeht, euch darauf freut, dass auch heute der letzte Tag sein könnte, weil dann die Gottesherrschaft umfassend, vollständig da ist. Und das ist ein Grund, Halleluja zu singen. Und nicht voller Angst, sich unter sein Bett zu verkriechen. Amen.